Und dann habe ich mich operieren lassen. Und da ist ja doch, glaube ich, eines passiert, dass ich in der Narkose wahrscheinlich überdosiert worden bin. Was zwar jeder abstreitet. Aber ich bin dann nach 4 Tagen eigentlich richtig zu mir gekommen. Und dann habe ich ab diesem Zeitpunkt schwere epileptische Anfälle gehabt, bis zu 3 am Tag. Und was noch fast für mich schlimmer war, ich habe zu der Zeit fast einen Gedächtnisverlust gehabt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich wohne.
Ja, hallo, liebe Alm-Podcast-Zuhörer und Zuseher. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, eine wirklich schillernde Persönlichkeit, ein Top-Unternehmer, niemand geringerer als Fritz Unterberger Senior, der anlässlich zu seinem 50-jährigen Firmenjubiläum uns tolle Einblicke gewährt in das Unternehmertum, wie er alles aufgebaut hat. Er erzählt uns auch über Rückschläge, Höhen und Tiefen, über Krankheit, wie er sein Leben bis heute gemeistert hat und wie er dieses Imperium aufgebaut hat. Gefreut euch, es ist wirklich eine spannende Folge. Ich freue mich, wenn du dran bleibst. Ja, herzlich willkommen beim Alm-Podcast bei uns auf 1500 Meter. Heute bei uns zu Gast eine schillernde Persönlichkeit, bekannt in Kufstein, Fritz Unterberger. Fritz, freut mich, dass du da bist.
Ich sage danke für die Einladung.
Fritz, schön, dass du es auch geschafft hast. Wir werden heute ein bisschen dein Buch thematisieren, Mein zweites Leben. Ich habe mir das mit Freude durchgelesen. Es sind ganz viele spannende Geschichten von der Kindheit weg, wie du dein Unternehmertum aufgebaut hast. Und du hast in Kufstein wirklich vieles bewegt. Und ich bin wirklich beeindruckt und ich habe vieles nicht gewusst. Umso schöner, dass ich das Buch gelesen habe, hat mich sehr motiviert, selber als Unternehmer. Und ich bin echt dankbar, dass eine tolle Persönlichkeit wie du heute bei mir zu Gast ist und uns ein bisschen erzählt. Fritz, anlässlich eures 50-jährigen Jubiläums natürlich, Unterberger Gruppe ist jetzt 50 Jahre heuer geworden. War es total schön, wenn du uns ein bisschen mitnimmst auf eine Reise und ein bisschen erzählst, wie das alles entstanden ist. Vielleicht fängst du einfach irgendwo an, wo du sagst, wann ist das entstanden in dir, dass du gewusst hast, ich werde auf jeden Fall einmal Unternehmer und wie ist dir dabei ergangen?
Ich möchte jetzt so starten, das Buch ist für mich nicht der Anlass, dass ich heute da bin. Der Hauptpunkt ist sicherlich unser 50 Jahre Unterberger. Zum Buch muss ich jetzt Folgendes sagen, ich hätte das Buch sicherlich nicht geschrieben, wenn es mir zu der Zeit nicht gesundheitlich schlecht gegangen wäre. Und das Buch ist entstanden irgendwo aus einer gewissen Phase, dass ich gesagt habe, mein Leben war eigentlich für mich fast weg schon, weil es mir wirklich psychisch wie physisch schlecht gegangen ist. Und da ist das Buch entstanden. Mhm. Und jetzt möchte ich vielleicht so beginnen, weil du gesagt hast, vom Start, wie ist das eigentlich angegangen? Angegangen ist so, da muss ich jetzt ein bisschen auf die Kindheit zurückgehen. Ich bin als lediger Sohn mit angenommen worden in der Familie von meinem Ziehvater Georg Kaisermann. Meine Mutter hat den geheiratet und ich bin mit 7 Jahren von Erl, weil ich meine Jugend in Erl verbracht bin in der Landwirtschaft. Und bin nach Kufstein gekommen und mein Ziehvater hat das Gasthof Stern betrieben, beziehungsweise eine Landwirtschaft dazu. Und ich bin dann irgendwo mit 7 Jahren nach Kufstein gekommen und war eigentlich ein bisschen so, ich sag so, ein bisschen ein ungeliebtes Kind. Weil mein Ziehvater war zu der Zeit schon sehr bigottisch und ich war so irgendwo namentlich ein Kind der Sünde. Und ist aber dann so, dass ich dann doch sehr gerne insofern da war, weil da war ein Gasthaus dabei und eigentlich in meinem Gedanken habe ich mich auch als Wirt gesehen. Mhm. Und ich bin dann als Bub schon mit 8, 9 Jahren habe ich in den Stall gemessen, habe auch mitgearbeitet und dann sind wir bis zum 15. Lebensjahr haben wir die Landwirtschaft und das Gasthaus betrieben. Und da ist ja bei mir das Thema gewesen, ich werde halt oft noch gefragt, weil wir Landwirtschaften auch in der Familie betreiben, was hast du mit der Landwirtschaft zu tun? Und das ist natürlich auch politisch schwierig, dass die sagen, was würde er eigentlich als Landwirt?
Ja.
Dann muss ich auf den Politikern sagen, ich habe als Bursch schon 8 Kühe machen müssen.
Mhm.
Ich habe ausgemisst, wir haben 50 Schweine betreut.
Ja.
Und deswegen kann man in der Landwirtschaft zum Teil niemand was sagen. Weil was man in der Jugend lernt, das verlernt man nicht.
Ja.
Dann geht es weiter, dass ich irgendwo doch das Gefühl gehabt habe, mein Ziehvater war immer, der hat Besitz gehabt, aber nie Geld.
Mhm.
Und da ist dann Folgendes passiert, dass ich so miterfolgt habe, dass wir zu Hause teilweise kein Geld gehabt haben und mein Ziehvater war eben begottisch und da haben wir zum Teil 2-3 Mal in die Kirche gehen müssen. Und er hat neben mir oft 500 Schilling oder 1000 Schilling in Klingelbeuten geschmissen und wir haben zum Teil daheim kein Geld gehabt.
Ja.
Und das war für mich prägend.
Mhm.
Und damit habe ich auch eigentlich gesagt, so möchte ich nicht sein. Und ich komme an ein paar Episoden erinnern, die mich einfach doch schwierig, weil es hat dann auch Differenzen zwischen meinen Eltern gegeben, also zwischen Mutter und meinem Ziehvater. Und für mich war das Thema, dass ich irgendwas dem Thema heraus wollte. Und dann hat sie bei mir das so ergeben, meine Mutter hat mich dann angemeldet in der Hotelfachschule Villa Blanca in Innsbruck. Und das war für mich, dass ich ein bisschen wegkommen würde. Und da ist voll das passiert, dass ich bevor, dass ich im September in die Hotelfachschule hätte kommen müssen, hat mein Ziehvater das Gasthaus zugesperrt und die Landwirtschaft aufgelöst, weil er es wirtschaftlich einfach nicht geschafft hat.
Mhm.
Und für mich war das Thema, jetzt muss ich meinen Job suchen.
Ja.
Und ich habe in meiner Familie, von meiner Vaterseite, von leiblichen Vaterseite aus, 2 Onkel, die in der Autobranche tätig waren. Und da war ich manchmal im Sommer auf Besuch. Und die haben gesagt, geh in die Autobranche. Und dann hat sich bei mir ergeben, dass die Firma Reibmeier, die Opel-Vertretung in Kupfstein, der Senior Reibmeier, für das Ersatzteillager einen kaufmännischen Lehrling gesucht hat. Und da habe ich mich beworben bei ihm und der hat dann gesagt, du kannst, wenn du willst, wann willst du anfangen? Dann habe ich gesagt, mir ist es gleich. Dann habe ich gesagt, du kommst am Montag, fangst an. Und bin dann zu ihm gekommen und war dann in der Lehre und eigentlich war das der Senior Reibmeier eigentlich mein erster Mentor.
Mhm.
Ich habe mit ihm sehr viel gelernt. Ich habe mit ihm auch persönlich gut gekannt und da möchte ich noch gekonnt. Und da ist dann auch Folgendes passiert, dass sein Nachfolger dann einmal zu mir gesagt hat, du Fritz, ich glaube, mein Vater mag dich lieber wie mich, weil ich war mit ihm eng. Und der hat mir dann auch die Chance gegeben, dass ich dann mit 19 Jahren in Verkauf gegangen, in Autoverkauf gegangen bin und hat mich das auch geprägt.
Mhm.
Und ich war dann einer der jüngsten Verkäufer in Österreich und bin dann, glaube ich, mit 22 Jahren, hat er mir eigentlich schon die Verkaufsleitung übertragen.
Mhm.
Und dann ist aber passiert, dass der Senior gestorben ist und der Junior in die Firma übernommen hat und dessen Sohn hat dann die technische Lehre gemacht. Technische Lehre ist auf die HDL gegangen und
ja.
Wieder zurückgekommen ist halt dann der Reibmeier Junior dann auf mich zugekommen und hat gesagt, Fritz, wir haben jetzt ein Problem, mein Sohn geht jetzt in die Firma und du musst jetzt in die zweite Reihe gehen, weil den wollen wir jetzt einen Verkauf übergeben und du sollst ihn begleiten.
Mhm.
Und das war eigentlich für mich dann das Thema, dass ich gesagt habe, in der Firma wäre ich nicht alt, weil
ja.
Ich sagen muss, ich wollte nicht mehr in die zweite Reihe gehen.
Du hast da schon gespürt, du bist eigentlich ein Mann für die erste Reihe.
Ja, ich habe mir zumindest gedacht, weil ich war eben sehr erfolgreich im Autoverkauf, habe da relativ schon gut verdient als junger Bursch. Habe mir dann eine Eigentumswohnung gekauft und dann war für mich die Entscheidung gefallen, ich mache mich selbstständig.
Mhm.
Und was war natürlich das Problem, wie kriege ich jetzt zu einer Marke?
Ja.
Und da ist dann eigentlich mein Thema immer gewesen, dass mir die Marke BMW gut gefallen hat, weil der Reibmeier unten hat auch zum Teil BMW-Service mitgemacht, neben Opel. Und da hat man aber gesagt, die Marke BMW war eigentlich meine Lieblingsmarke. Und dann habe ich mich beworben in Wien bei der Firma Denzel, der war Generalimporteur. Und dann hat er mir doch noch Verhandlungen und ich habe da eine Vision gehabt, ich habe da einen Plan gezeichnet, habe ein Grundstück bereits schon vorher gekauft, weil ich gesagt habe, ich kann ja nicht runterfahren nach Wien, bevor ich nicht ein Grundstück habe, dass ich einen Plan habe und eine Vision habe, wie es weitergehen soll. Mhm. Und dann habe ich eben den Plan mitgenommen, ich habe da meine Eigentumswohnung verkauft. Mhm. Mein Ziehvater, mit dem, was ich dann nachher eigentlich ein relativ dann normales Verhältnis gehabt habe, hat mir dann zur Hochzeit 800 Meter Grund geschenkt. Mhm. Den habe ich dann auch verkauft, habe dann das Grundstück gekauft und habe dann eine Planung gemacht und bin gestartet nach Wien. Und dann habe ich aber nach kurzer Zeit eigentlich die Mitteilung bekommen, dass ich die Vertretung für BMW und Volvo bekomme, für den Bezirk Kufstein. Mhm. Jetzt war aber das Thema, dass in Kufstein noch auch ein BMW und Volvo-Partner war und in Wörgl war auch jemand. Und den hat man dann den Vertrag gekündigt, weil ich glaube, in meiner Vision den Vorteil gehabt habe. Ich habe gesagt, wir wollen uns nur ausschließlich mit zwei Marken, BMW, Volvo, beschäftigen. Und die anderen Firmen haben ein Mehrmarkensystem gehabt. Mhm. Die haben also fünf Marken zum Teil gehabt. Und ich habe nur als einer der wenigen einen Autosalon schon gebaut gehabt.
Ja.
Und das war dann das Thema, dass ich dann die Zusage gekriegt habe, dass ich den Auto-A-Vertrag bekomme, eben für den Bezirk Kufstein.
Wie alt warst du zu der Zeit?
Da war ich 25 Jahre alt.
Okay.
Und habe dann eben gestartet mit dem Vertrag in der Tasche und habe nochmal gebaut und wir haben dann im Mai 76 dann die Firma geöffnet, ab Juni offiziell. Und deswegen haben wir eben dieses 50-jährige Jubiläum. Mhm. Und es trifft sich jetzt genau dazu, wenn wir am 20. Juni die Firmenfeier haben, wo wir die Mitarbeiter alle einladen und dieses Fest feiern.
Na, müssen wir schauen, dass wir den Podcast nur rechtzeitig ausstreuen, dass wir nur ins Thema passen.
Ja.
Ja. Ja, eine tolle Geschichte. Was war dein erstes Auto, Fritz?
Mein erstes Auto war ein Opel Kadett in Hellblau. Mit dem bin ich noch nach Wien gefahren. Und den habe ich dann meiner Frau übergeben und habe natürlich dann später natürlich auf unsere Marke BMW Volvo gesetzt und bin natürlich überwiegend dann BMW gefahren. Mhm.
Also danach jetzt natürlich nur noch BMW, oder? Hauptsächlich? Oder heute bist du mit einem anderen Auto da?
Ich möchte weil wir ein Mehrmarkensystem dann aufgebaut haben.
Genau.
Jetzt beginne ich vielleicht, wie ist das weitergegangen in der Sache. Ich habe zu der Zeit dann, wie ich gestartet habe, war mir immer klar, dass man im Autobereich der Händler eigentlich im Prinzip nichts anderes wie der Abhängige der Automobilindustrie ist. Mhm. Du bist ein Händler, dann gibt es einen Importeur und gibt es einen Hersteller. Und wir werden eigentlich vom Hersteller im Prinzip eigentlich nur benutzt und sind eigentlich für den im Prinzip, sage ich dazu, eigentlich das Problem, ich jetzt bald boshaft gesagt, wir sind Leibeigene fast.
Ja.
Weil wir haben das, was man nicht glaubt, dass eigentlich der Händler abhängig ist von dem Importeur. Mhm. Und jetzt haben wir zu der Zeit eigentlich schon immer festgestellt oder gesagt, wir müssen wachsen, dass wir ein bisschen eine Marktsituation bringen. Und das war aber mein Vorteil, dass ich glaube ich ein bisschen langfristig erkannt habe, wo geht die Richtung hin.
Ja.
Und da bin ich 3 Jahre danach schon nach St. Jan gegangen und habe die erste BMW-Niederlassung übernommen. Und bin dann, habe ich aber immer, wie ich die erste Niederlassung angefangen habe, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich wahnsinnig gute Mitarbeiter im Start gehabt habe, die mich dann bis in die Pension begleitet haben.
Ja.
Da erwähne ich wirklich aber namentlich den Thaler Peppe, der mit mir beim Reitmeier gearbeitet hat und als Meister die Firma gemacht hat. Mein Lagerleiter, den Karl Krumpholz. Dann habe ich noch den Vertriebsleiter, den Herbert Köchel gehabt. Und diese Leute habe ich so aufgebaut gehabt, dass die eigentlich die Firma fast mitgeleitet haben.
Ja.
Und sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen, dass ich dann in die Expansion gegangen war. Und wie ich dann in St. Jan das übernommen habe, bin ich fast jeden Tag in der Früh um 7 Uhr in der Firma gestanden. Das heißt, also ich bin um 6 Uhr oder noch früher aufgestanden und bin dort in der Firma gewesen, weil ich immer habe gesagt habe, wenn du eine Firma übernimmst, hast du aber wissen müssen, welcher Mitarbeiter ist gut und wer ist nicht gut.
Ja.
Und das war eigentlich so das Erfolgsprinzip bei mir. Mhm. Und da hat sich doch ergeben, dass ich dann alle zwei, drei Jahre erweitert habe. Und dann sind wir nach Innsbruck gegangen, dann sind wir Rosenheim gegangen, dann sind wir Brien gegangen. Und wir haben also nach wie vor, sind wir Vorarlberg gegangen. Aber ich muss jetzt sagen, dass dann vor circa 20 Jahren bereits meine Söhne das Autogeschäft übernommen haben und ich dann aus dem Autobereich eigentlich dann mich fast verabschiedet habe.
Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen in der Zeit bleiben, weil, wenn ich das jetzt richtig mitgeschnitten habe, warst du, wo du St. Johann aufgebaut hast, 28. Also mit 25 hast du dich selbstständig gemacht.
26. 25 habe ich angefangen, aber genau. 26
und dann drei Jahre später schon St. Johann. Ja. Aber das ist ja irrsinnig ein mutiger Schritt und mit finanziellen Schwierigkeiten verbunden oder Herausforderungen. Ich meine, das klingt jetzt alles so einfach, wie du das erzählst. Du hast St. Johann aufgemacht, du hast Innsbruck aufgemacht. Ich meine, das muss ja mit Herausforderungen verbunden gewesen sein, als junger Mann mit 28 schon solche großartigen Dinge zu stemmen. Was war da das Schwierigste? Ich meine, du wirst ja auch nicht einfach das Geld am Konto liegen gehabt haben und sagen, jetzt mache ich das auf. Wie war das so?
Das war deshalb, ich sage jetzt noch was anderes, man glaubt ja gar nicht. Ich habe gestartet, da habe ich 14,5% für den Betriebsmittelkredit bezahlt.
14,5%
und 10,5% für den Abstatter. Weil ich habe doch das Auto übernommen mit 5 Millionen Schilling Schulden am Haus und 1 Million Schilling, das war so, ich muss mal vergleichen, ungefähr mit Euro.
Ja.
Habe ich übernommen, auch was der Vorteil war zu der Zeit. Und das ist jetzt genau die Sache, was du angesprochen hast. Wir haben da zu der Zeit noch ein bisschen Geld verdient, weil da hat es das Schleudern im Autobereich nicht gegeben.
Ja.
Da hat man den Kunden 3% Nachlass gekriegt und er war froh, dass er Auto gekriegt hat, weil wir haben teilweise ein Jahr Lieferzeit auf die Auto gehabt.
Okay.
Und es war zu der Zeit so, dass heute, wenn man diesen Zins zahlen müsste, wären die Firmen pleite.
Ja, das können wir vorstellen.
Das war unvorstellbar.
Ja.
Aber zu der Zeit haben wir wirklich, wir haben nach dem ersten Jahr, wie wir gestartet haben, in Kufstein, schon eine schwarze Zahl gehabt.
Okay.
Und das war eigentlich meine Motivation, dass die Bank ein Vertrauen gehabt haben zu uns, dass wir eben nach 3 Jahren den ersten Schritt gehabt haben. Und was bei mir immer der Vorteil war, dass ich auch, wenn wir eine Firma gestartet haben, nach relativ kurzer Zeit, was heute unmöglich wäre, in schwarze Zahlen gekommen sind. Und das war genau meine Motivation, dass ich den Schritt einmal gemacht habe, dass wir dann doch das eine oder andere immer erweitert und dazu gemacht haben.
Und wo ist der Unternehmergeist hergekommen? Ich meine, du hast ja mehr oder weniger eine Lehre jetzt gemacht. Du hast ja kein Betriebswirtschaftsstudium. Hast du das einfach in dir gehabt, dass du gewusst hast, die Vision, machen wir nächste Filiale auf? Ist das einfach
ich
so?
Ich habe etwas gelernt, dass ich eigentlich bei den Reibmeisen eine junge Führungssache gekriegt habe, dass ich eben den Verkauf gemacht habe. Und was ich immer war, das liegt in meiner Jugend, ich habe einen unheimlichen Ehrgeiz gehabt, dass ich mich selbst bestätige. Weil das, den Vorteil habe ich nie zu Hause gehabt oder nicht gekannt. Und dadurch habe ich mir eigentlich bei mir war das Wichtigste, mich selbst zu bestätigen. Und über diese Sache Erfolg zu haben. Und eins ist einmal ganz klar, wenn du Firmen hast, was auch wirtschaftlich laufen, dann können wir automatisch das Geld verdienen. Ich bin mein Leben nie Geld nachgelaufen. Ich bin mein Leben immer Selbstbestätigung und Erfolg nachgelaufen.
Ja, hat vielleicht auch ein bisschen mit deiner schwierigen Kindheit zu tun, dass du da auch immer schon nach Bestätigung gesucht hast, wie man es im Buch liest, oder du hast ja immer quasi als das uneheliche Kind mehr oder weniger ja auch immer eine Schaufel mehr drauflegen müssen, um dich zu beweisen, oder? Ist das vielleicht ein bisschen eine prägende Situation gewesen? Das wird sicherlich
eine meiner Hauptmotivationen gewesen sein. Und was bei mir sicherlich sehr angeboren war, ich habe als Kind schon einmal rechnen können. Ich habe zum Beispiel meinen Ziehvater einmal gesagt, wir haben 50 Schweine gehabt. Dann habe ich mir zu meinem Ziehvater gesagt, du, Papa, ich glaube, da machen wir kein Geschäft, weil ich habe gemerkt, was wir Getreide zugekauft haben zum Füttern. Wir haben zum Beispiel Sautrank, was man heute sagen kann, das darf man gar nicht mehr sagen, verfüttert früher. Ja. Weißt du, also noch darfst du. Da bin ich als Bub mit dem Leiterwagen vor die Metzger gegangen. Ich habe mich geschämt, den Kopfstein mit dem Leiterwagen. Das war einer meiner Auslöser auch. Dass mir eigentlich schon passiert ist, dass mich das geprägt hat.
Ja.
Und ich habe mich geschämt, mit dem Leiterwagen zu dem Metzger hinzugehen und den Sautrank zu holen und heimzuliefern. Und das war eine meiner Motivationen, dass ich gesagt habe, das möchte ich nie, dass mir passiert.
Ja, und so bist du eigentlich als einfacher Bub auf die Welt gekommen und hast da dann Stück für Stück Imperium aufgebaut, kann man schon fast sagen.
Imperium darf ich nicht sagen. Ich glaube, wir sehen eine gut gehende Firma. Und aber mehr sage ich nicht.
Also so für mich als Außenstehender, ich meine, die Unterberger Gruppe macht über 500 Millionen Euro Umsatz. Das ist kein Klargeld mehr. Das ist echt ein Wahnsinn. Das muss man mal greifen können. Und wie gesagt, Fritz, du bist die erste Generation. Du hast das aufgebaut in eigentlich kurzer Zeit. Natürlich, deine Söhne sind jetzt mittlerweile drin, aber was du da geschaffen hast, das muss man mal greifen können.
Ich habe es schaffen können, weil ich erstens auf enorm gute Mitarbeiter aufgebaut habe. Und da bin ich heute sehr dankbar, weil das war für mich. Ich habe mit meinen Mitarbeitern immer auf Augenhöhe gewesen. Ich war oft ein Spinner, bekannt für das, dass ich oft laut geworden bin. Aber was ich aber gehabt habe mit meinen Mitarbeitern, war ich immer auf Augenhöhe.
Ja.
Und das, glaube ich, war einer der wichtigsten Punkte. Und was auch extrem wichtig war, dass die Söhne in die Firma gekommen sind, die auch die ganze familiäre Bereich, wo auch die Frau mit tätig war, weil die war extrem für mich einer meiner, von Hintergrund war sicherlich meine Frau entscheidend, dass wir ein super Familienleben gehabt haben, weil die war immer Familienmensch, hat immer auf die Familie geschaut und hat auch in den ersten Jahren beim Start extrem viel in der Firma mitgearbeitet, die hat die Buchhaltung, die Finanzen und alles gemacht, Finanzen weniger, aber Buchhaltung gemacht, hat die ganzen Kassensachen gemacht, also die war immer eigentlich der positive Geist in unserer Firma.
Ja.
Und wenn du sagst, was ist eigentlich das Wesentliche gewesen, weil waren wir relativ erfolgreich oder sind erfolgreich. Weil ich auch erkannt habe, man muss sich auf andere Beine setzen. Und das war, glaube ich, auch richtig bei mir. Und da habe ich auch wieder den Vorteil gehabt, dass irgendwann einmal mein alter Kollege Labeck Richard einmal zu mir gekommen ist. Der hat vielleicht auch erkannt, dass ich ein williger Bursche bin. Und hat mich einmal gefragt, du hast Autofirmen, könnte man nicht eine Leasingfirma machen? Weil zu der Zeit hat man Leasing fast nicht gekannt.
Ja.
Und dann habe ich mit ihm alles gestartet, die Leasing Unterland. Und da haben wir zuerst PKWs gemacht und anschließend LKWs auch mit. Wir waren einer der größeren Leasinggeber mit LKWs. Da haben wir einige hundert LKWs in der Leasing gehabt. Wobei dann auch passiert ist, dass das Leasinggeschäft langfristig zu den Autoherstellern übergelaufen ist, weil die binden auch zum Teil den Kunden über die Leasingverträge, dass sie langjährige Kunden sind. Und inzwischen ist es im Leasinggeschäft im Automobilbereich, dass 70% der Autos teilweise geleast werden. Und da war ich einer der Schritte, dass ich gesagt habe, ich bin auf einem zweiten Bein gesessen und ich habe nach wie vor die Mehrheit, weil der Labeck Richard hat dann seine Anteile mir verkauft. Und die Leasing gibt es heute noch, seit 40 Jahren.
Ja.
Und da war ein wesentlicher Punkt, dass ich mich auf ein anderes Bein gesehen, weil das war immer für, wir haben ein gutes Standbein gehabt und in der Leasing haben wir immer ein Geld verdient. Dann war mein nächster Schritt, dass ich auch einen Mentor gehabt habe, das war der König Vincent, der im Wohnbaubereich extrem erfolgreich war.
Ja.
Und der hat mir dann zu mir gesagt, du eigentlich, der war Kunde von mir und hat gesagt, eigentlich könnte man eine Wohnbaufirma gründen. Und da haben wir die Schöner Wohnen gegründet und da ist auch daher, ist auch bei mir die, auch ein bisschen die Liebe zur Immobilie entstanden. Und das sind doch einer der wesentlichen Teile, dass wir immer wieder eigentlich uns entwickelt haben.
Ja. Ja, ist wirklich spannend zum Verfolgen und du hast es ja alles mehr oder weniger zeitgleich. Ich meine, dein Tag hat auch nur 24 Stunden, aber du bist bekannt als Workaholic, beziehungsweise du hast einfach gern gearbeitet. Workaholic ist ja irgendwie so ein Unwort. Ich glaube, wir Unternehmer arbeiten halt einfach gern, weil es unsere Leidenschaft ist. Und ich glaube, wir richten unsere Uhrzeit nicht nach 5 und sagen, jetzt ist Feierabend, sondern also, wenn die Arbeit getan ist.
Wo ich ein Gegner bin, wenn ich aber höre, das Wort Stress.
Ja.
Weil ich habe mein Leben aber so in der Arbeit gesehen, mir hat die Arbeit Spaß gemacht. Ich habe fast immer, ich sage nicht immer, aber fast immer das mit Freude gemacht. Ich bin etwas angegangen, bin da früher oft um 5 Uhr aufgestanden, bin nach Wien gefahren, bin zum Teil am gleichen Abend wieder zurück gefahren. Und was ich immer gemacht habe, ich war, glaube ich, ein guter Netzwerker.
Ja.
Und das haben wir aufgebaut, dass ich eigentlich mit Banken, weil wir brauchen doch relativ viel Kredite, durch das, dass wir so mit extremen Summen, mit den ganzen Autos, was bei uns stehen, die müssen wir ja zahlen alle. Mhm. Und damit brauchen wir Banken.
Ja.
Und das Thema ist so, dass ich aber doch geschaut habe, dass ich auch mit Banken gute Verhältnisse habe, dass ich offen bin, dass man ehrlich ist. Und da kann ich jetzt etwas sagen, ich glaube, das Wesentliche ist das, man darf manchmal privat lügen, aber man darf niemals Banken belügen. Mhm. Weil das kommt irgendwann auf. Aus dem Grund haben wir alle wieder doch den Weg gemacht, dass wir immer großes Vertrauen bei den Banken gehabt und die Banken wissen, dass wir eigentlich das nie missbraucht haben.
Ja, aber hast du auch mal schlaflose Nächte gehabt? Ich meine, da geht es ja doch um Summen, auch wenn es fremdfinanziert ist, aber du stehst ja dann privat in der Haftung. Wie geht's da mit so einer Summe als junger Mann, wo du das erste Mal, weiß ich nicht, 1 Million Schilling oder dann auch schon Euro aufgenommen hast? Ich meine, ich kenne das, wie das oft schwierig ist und schlaflose Nächte bereitet. Wie gehst du mit sowas um? Ja, hallo, liebe Alm-Podcast-Fans, schön, dass ihr eingeschaltet habt. An dieser Stelle wollen wir uns recht herzlich bei unserem Kooperationspartner, der Volksbank Tirol, bedanken, die uns wirklich toll unterstützen. Und gleichzeitig wollen wir uns auch bei Enk bedanken, dass ihr immer wieder einschaltet. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, lasst uns ein Like und ein Abo für unseren Kanal da. Das hilft unserem Algorithmus wirklich sehr. Und in diesem Sinne wünsche ich mir viel Spaß weiterhin jetzt mit der Folge.
Ich habe des Öfteren schlaflose Nächte gehabt. Ich habe sogar dann so Phasen gehabt, dass ich wirklich teilweise auch Schlaftabletten genommen habe, weil es mir einfach schwierig war. Aber was ich immer getan habe, und das glaube ich, war das Wesentliche, ich habe zwischendurch immer wieder ein bisschen Sport gemacht, dass ich Skifahren gegangen bin, dass ich gehen gegangen bin. Ich bin einmal eine Zeit, wo ich noch fitter war, bin ich laufen gegangen und so weiter. Und ich habe immer wieder versucht, einen Ausgleich zu machen. Mhm. Und das, glaube ich, kann ich nur jedem raten, das zu tun. Und was, glaube ich, einer der wesentlichen Dinge ist im Leben, dass man sich einen sozialen Umkreis bildet. Ich habe immer wieder Freundesrunden gehabt, wo wir in die Sauna gegangen sind, wo wir Karten gespielt haben, nächtelang.
Ja.
Und das ist für mich ein Ausgleich gewesen.
Ja, du bist halt auch umgeben von vielen anderen Top-Unternehmer immer gewesen. Und das ist sicher fein, wenn man sich gegenseitig austauschen kann, wenn man ähnliche Situationen am Tag erlebt. Weil wenn du jetzt von vielen Unternehmern umgeben bist, kannst du das Leid ja besser teilen, als wenn du das an Angestellten erzählst, weil der kann das gar nicht nachvollziehen, mit welcher Verantwortung das so verbunden
das
ist.
Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil in unserer Runde sind auch Angestellte dabei.
Okay.
Ich glaube aber, dass man da von der Art zusammenpassen muss. Und das zeichnet uns aus. Wir haben zum Beispiel unsere Saunarunde, die besteht seit 50 Jahren.
Ja.
Sind uns einige weggestorben, gell?
Ja.
Und es sind aber Jüngere dazugekommen. Aber das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Dinge. Dass du es also zwischendurch einmal loslassen kannst und etwas anderes machst.
Mhm.
Und da natürlich ist bei mir doch der, wieder, jetzt komme ich auf die Familie zurück, was ich immer getan habe, was meine Frau war vorbereitet, wenn es bei uns Geburtstage sind bei uns gefeiert worden. Wir sind aber gemeinsam auf Urlaub gefahren.
Ja.
Und das sind so Sachen, die ich jedem raten kann, das zu tun.
Mhm. Hast du auch mal mit Existenzängste gekämpft, dass du wirklich in der Vorstellung gelebt hast, was ist, wenn alles schief geht, dass ich alles verlieren könnte? Weil es ist ja oft hopp oder top im Unternehmertum. Es kann ja wirklich existenziell einmal
knapp werden. Ja, ich hab eigentlich, da komme ich jetzt auf ein anderes Thema, weil mir fast alles gelungen ist. Und jetzt komme ich auf das düstere Thema meines Lebens zurück. Ich habe einmal in einem Anflug von Selbstüberschätzung habe ich mir das Thema Kneißl angegangen. Da sind wir mal in unserer Adlerrunde beieinander gesetzt und habe ich einmal zu den Freunden gesagt, an der Bar, sage ich nach ein paar Glasl Wein, ja, Kneißl geht jetzt her, sollte man das nicht uns antun und in die Sache einsteigen. Und da geht eben die Selbstüberschätzung an. Man sollte also nie in Branche gehen, wo man nichts versteht.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, das übernehmen wir. Wir waren dann 5 Partner und man merkt dadurch, dass die anderen Partner schlauer waren wie ich. Die sind wir dann nach und nach ausgestiegen und sind weggefallen. Und ich habe das Thema Kneißl dann zuletzt alleine tragen müssen und dann haben wir doch, weil uns ja niemand von den Lieferanten etwas gegeben hat, ohne dass ich Haftungen gegeben habe. Und da ist mir dann zuletzt passiert, dass man 15,2 Millionen Euro Privathaftungen gehabt und das natürlich für einen Mittelständler, wie wir sind, schon eine ordentliche Summe.
Ja.
Da habe ich dann Existenzängste gehabt.
Ja.
Da ist mir dann so gegangen, dass ich wirklich Bluthochdruck gehabt habe enorm, und weil ich habe schon gewusst, wenn ich kneisel, darf ich keinesfalls, ich habe Überlegung gehabt, ob man das vielleicht in den Ausgleich schickt oder was, wäre deswegen nicht gegangen, weil die Banken, ich bin auch nicht Banken, und das wäre ein Vertrauensbruch gewesen, und ich habe dann wirklich mit den Banken geeinigt, dass man sagen muss, wir müssen das jetzt aufhören. Und das haben wir dann diesen skandalösen Al-Shaber, der hat uns dann die Firma abgekauft, hat man aber dann den letzten Kaufpreis nicht bezahlt und sind die Firma in Ausgleich geschickt. Und das waren dann Phasen, wo es für mich schwierig waren.
Ja.
Und die möchte ich nicht mehr haben. Ja. Aber es hat mir auch mitgeprägt, dass wir jeden Lieferanten bezahlt haben. Keinen Euro haben wir Nachlass bekommen oder wollen. Und wir haben die Banken bis zum letzten Cent alles bezahlt.
Und das zeichnet die halt aus als absoluten Ehrenmann mit Handschlagqualität. Deshalb ist Fritz Unterberger so eine tolle Persönlichkeit, was überall gern gesehen und geschätzt ist, weil mit so einer Situation gehen andere Leute sicher ganz anders um und sagen, du, die GmbH schickt mir einen Konkurs, hinter mir die Sinnflut, Hauptsache mein restliches Hab und Gut ist gesichert. Du bist es ganz anders umgegangen. Wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, wie ich mit so einer Situation umgehe da. Also ich schlafen kann die sowieso nicht mehr. Ich meine, sehr schön, dass du so selbstreflektierend bist und da offen drüber redest, dass auch ein Fritz Unterberger einmal einen Griff ins Klo landen kann und dass nicht alles alle glatt geht.
Ja,
und,
ja.
Und Scheitern gehört halt auch dazu. Und du wirst daraus sicher vieles gelernt haben, nehme ich an. Und ja, es ist für mich, wo ich jetzt selber seit 12 Jahren selbstständig bin, auch irgendwie wieder schön zum sehen, auch erfahrene Geschäftsleute können einmal in Schwierigkeiten geraten, aber man berappelt sich wieder, und wenn man trub bleibt und stark bleibt, geht es immer weiter. Und das ist einfach toll.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast mir vorhin gesagt, wie ist das eigentlich gelungen, dass man so etwas aufbaut. Und ich kann wieder nur jedem raten, du musst halt, wenn du was starten willst, musst du aber zuerst eine Vision haben. Dann musst du sehr fleißig sein und eine Linie haben, dass du sagen musst, wo will ich hin? Und das, was das Wesentliche ist, du musst irgendwo immer wieder lernen.
Ja.
Deswegen ist auch mein Leitspruch immer gewesen, das habe ich bei mir übrig stehen, wenn wir so weiterleben wollen wie bisher, müssen wir uns verändern. Und das ist für mich einer der prägendsten Punkte. Mir ist passiert, dass ich vielleicht ein Jahr vorher gesagt habe, nein, wir müssen dort in die Richtung hingehen, und nach einem Jahr sage ich es ganz anders.
Ja.
Weil man merkt, dass sich etwas ändert. Und das, ich stelle immer wieder fest, man muss sich ändern, wenn die Gegebenheiten anders wären.
Ja.
Und die Gegebenheiten im heutigen Markt ändern sich sehr schnell. Und da, glaube ich, ist einer der wesentlichen Punkte, dass man irgendwo langfristig Erfolg hat.
Du hast ja in deiner langen Geschäftszeit viele Krisen miterlebt, von 2008, der schweren Wirtschaftskrise, bis Corona, Bauwirtschaftskrise. Und du bist ja in vielen verschiedenen Bereichen tätig und hast das alles mit Bravour gemeistert. Das heißt, du kannst schon wirklich vieles erzählen, auch in ganz schwierigen Zeiten. Und es geht trotzdem irgendwie weiter, wenn man dran bleibt.
Man muss aber sagen, was war meine schwierigste Zeit? Meine schwierigste Zeit, und da komme ich jetzt auf den Punkt, wieso das Buch entstanden ist, das war meine Krankheit. Ich habe doch einen aggressiven Prostatakrebs gehabt, bin dann operiert worden, obwohl ich es eigentlich verschieben wollte, weil ich gesagt habe, das muss ich nicht tun. Und das habe ich dann doch erkennen müssen, dass mir der Arzt dann gesagt hat, du, wenn du das weitermachst, dann gehörst du nach 6 Monaten der Katze ungefähr. Und dann habe ich mich operieren lassen, und da ist ja doch, glaube ich, eines passiert, dass ich in der Narkose wahrscheinlich überdosiert worden bin, was zwar jeder abstreitet. Aber ich bin dann nach 4 Tagen eigentlich richtig zu mir gekommen, und dann habe ich ab diesem Zeitpunkt schwere epileptische Anfälle gehabt, bis zu 3 am Tag. Und was noch fast für mich schlimmer war, ich habe zu der Zeit fast einen Gedächtnisverlust gehabt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich wohne. Ich habe nicht mehr gewusst, ob ich Schulden habe, ob ich Geld habe und so weiter. Und das war die schwierigste Zeit in meinem Leben. Und da ist auch aus dieser Depression aus, dann habe ich natürlich wegen meiner epileptischen Anfälle schwere Tabletten nehmen müssen, die ich auch heute noch nehme.
Ja.
Aber ich bin jetzt umgestellt worden, dass ich doch durch 3, 4 verschiedenen Abteilungen gegangen bin, und inzwischen bin ich so eingestellt, dass es mir gut geht. Ich habe wieder Lebensfreude, und das ist für mich das Wichtigste. Und die Söhne lassen mich auch noch manchmal mitwerken, dass man zumindest ein paar Stunden gehe ins Büro und tue ein bisschen geschäfteln.
Aber das hat dich schon richtig mitgenommen, gell?
Ja, es hat mich mitgenommen, ja.
Da bist du dann schon mal in ein richtig tiefes Loch gefallen, das was du ja so nicht kennst, weil du ja eigentlich erfolgsverwöhnt
bist. Ja, ich bin eigentlich, wenn ich mich beschreiben darf, ich bin eigentlich ein Sanguiniker. Dass man sagen muss, ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch und ich habe auch, dass ich nicht immer fröhlich bin, aber ich bin eher ein positiver Mensch. Ich gehe nicht hin und sage, es geht nicht. Ich gehe hin und sage oft, wie könnte es gehen? Mhm. Und deswegen mag ich einen Mitarbeiter, was mir nicht selber erzählen, wie es nicht geht, sondern ich konnte mir vorstellen, dass wesentlich, was könnte man versuchen, dass es möglich ist? Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht Erfolgssachen halt.
Ja. Und was hat dir die Kraft gegeben, weiter zu kämpfen, auch in dieser Depression, wo du eigentlich nicht mehr aufstehen wolltest, wo du gesagt hast, ich mag nicht mehr leben, teilweise sogar. Was hat dich dann nur dazu bewegt, dass du gesagt hast, jetzt kämpfe ich wieder?
Ist, glaube ich, die Hauptmotivation war, dass ich einer bin, der was eigentlich nie aufgeben hat. Und eben die schwierige Phase, wenn ich jetzt zurückkomme, wieder auf Kneißl, weil das war eine schwierige Phase. Mhm. Weil die Banker sind einfach auch gekommen und gesagt, du, wie geht's dir denn? Aber nicht, wie geht's dir bei Kneißl? Die haben nicht gesagt, wie geht's dir in die Firmen, sondern die haben gefragt, wie geht's dir bei Kneißl weiter? Ja. Und da, glaube ich, habe ich auch den richtig gemacht, dass ich gesagt habe, ich kämpfe für das. Mhm. Und auch in der Krankheit war es bei mir dann wirklich so, da hat mir die Familie natürlich extrem geholfen. Auch meine Frau hat mir da geholfen, dass sie voll hinter mir gestanden ist. Mhm. Und da habe ich dann gelernt, dass man in die Natur gehen muss.
Ja.
Ich bin dann in meiner Phase, bin ich dann im Tag 1-2 Stunden spazieren gegangen, bin in den Wald gegangen. Und das war, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, dass ich doch irgendwo wieder Kraft geschöpft habe, dass ich gesagt habe, ich gebe nicht auf und bin dann doch zu 3 verschiedenen Kliniken gegangen und der mir dann in der letzten Sache bin ich dann umgestellt worden und diesem Arzt bin ich heute noch dankbar, dass das so gegangen ist und ich habe keine Probleme mehr.
Gott sei Dank, du schaust da sehr gut aus, Fritz, und die Gedächtnislücken sind scheinbar auch nicht mehr vorhanden. Du hast alles tadellos erzählt, fast wie es im Buch steht, lückenlos. Also freut mich, dass der heute wieder gut geht. Und das ist, glaube ich, auch für viele Leute, die was ähnliche Themen haben, wieder eine Motivation, dass wenn man dran bleibt und an sich klappt und nicht aufgibt, dass man sehr wohl auch aus schwierigen Zeiten wieder gut rauskommt.
Ich habe noch ein Manko noch. Ich sage jetzt auch offen, dass ich zwischendurch, eben sehr, weil ich sehr viele Leute kenne, habe ich das Problem, dass ich Leute treffe und weiß nicht, wo ich hin tun muss.
Okay.
Und das kann ich dann nur fragen, das ist mir oft peinlich, wenn mir die Leute oft fragen, ich weiß nicht mehr, und der dort das Auto gekauft und jenes, dann sage ich, ja, ich kann mich da genau erinnern, weiß es aber nicht.
Ja.
Und das ist natürlich für mich oft schwierig, dass ich das erklären kann, dass das mit meiner Krankheit verbunden ist. Ich habe wirklich eine Phase in meinem Leben, die taucht erst wieder auf, wenn ich dann das hinterfrage. Da geht der Speicher auf. Da hat mir mein Psychiater dann empfohlen, der gesagt, Unterberger, ich gebe Ihnen eine Empfehlung. Dann einfach hinterfragen.
Ja.
Und da geht der Speicher wieder auf. Und das ist so. Dass ich dann irgendwo, wenn ich dann irgendwo sage, ich war dort und dort, wenn mich meine Familie oft gefragt hat, da waren wir auf Urlaub. Da sage ich, wo waren wir denn da auf Urlaub? Und dann kommt das wieder, wenn man redet und ich sehe ein Bild, wo wir waren, dann sage ich, auch dort waren wir. Und das ist, glaube ich, sehr positiv und bin sehr dankbar und froh drüber.
Das sind dann eher so schöne Momente, wenn man das Gehirn wieder so ein bisschen trainiert und es kommt wieder was zurück. Und dass man, da ist man dann eh relativ froh wahrscheinlich, wenn man merkt, es kommt eh wieder langsam alles daher.
Ich glaube, jetzt sind wir fast langsam beim Schluss. Ich möchte vielleicht noch etwas erwähnen, was, glaube ich, auch wichtig ist. Ich glaube, dass man im Leben schon Energie braucht, dass man eine Vision braucht. Und was ich, glaube ich, wesentlich sagen muss, man braucht eine Portion Glück auch.
Ja.
Und das, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich glaube, dass auch ganz ein wichtiger Punkt ist auch, glaube ich, dass man hinter sich jemand hat, dass man die Familie hinter mir, und da bin ich schon sehr froh, dass die Buben wahnsinnig fleißig sind und die machen das gut und ich bin sehr, und jetzt anlässlich meines 50-jährigen Firmenjubiläums bin ich schon ein bisschen stolz auch auf das. Und am meisten stolz bin ich, dass bei uns die Firma weitergeht. Und da kann ich nur sagen, mich fragen oft namhafte Unternehmer, sagen, wie hast du das gemacht, dass die Kinder so in die Firma sind? Also ich habe das, glaube ich, insofern gemacht, dass ich die Buben mit sehr jungen Jahren Firmenanteile übergeben habe. Und das machen auch die meisten nicht.
Ja.
Die meisten sind also, ich kenne einige Patriarchen,
ja,
die mit 90 Jahren noch überlegen, ob sie es übergeben sollten oder mhm, nicht.
Ja.
Und das habe ich früh gemacht. Ich war mit jungen Jahren, wie gesagt, jung angefangen. Und deswegen habe ich mit sehr jungen Jahren den Söhnen schon Firmenanteile übergeben. Mhm. Und das, glaube ich, war einer der Schlüssel zum Erfolg.
Sie haben das auch dankbar angenommen, machen Ihre Aufgabe sehr gut.
Ich glaube, Sie machen es besser wie ich.
Das kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall, die Firma Unterberger läuft sehr gut. Und ja, das ist schön zum Zuschauen. Ich glaube, das ist fast eine Vorzeigeübergabe.
Ja,
Übergaben
ja,
sind ja oft schwierig.
Man muss jetzt vielleicht auch noch sagen, wenn man jetzt ein paar Fakten sagt. Wir haben ja doch angefangen und ich habe vielleicht die ersten 10, 12 Niederlassungen gemacht. Aber nachher haben das alles, weil ich wäre auf das angesprochen. Und ich muss ja sagen, das ist doch der Erfolg der Söhne gewesen, dass wir jetzt inzwischen 27 Autohäuser betreiben.
Mhm.
Ist nicht nur mein Erfolg gewesen, das ist überwiegend auch der Erfolg der Söhne gewesen.
Ja.
Weil die haben das, die machen, sie fragen mich zwar, sie sagen mir es nachher, bevor ich das entschieden habe. Da sage ich, danke, dass du mir es gesagt hast. aber sie informieren mich, aber die entscheidende Kraft sind die Söhne. Und der Immobilienbereich, den begleite ich noch ein bisschen. Und das tut mir auch Spaß machen, dass ich meinem Sohn Florian noch ein bisschen mithelfen kann.
Ja.
Und das ist eigentlich dann so mein Abschluss der Firmenphilosophie.
Ja, der Apfel fällt bekanntlich ja nicht weit vom Stamm. Also du hast scheinbar 4 tolle Unternehmersöhne geboren, die was echt beeindruckenden Werdegang auch schon hingelegt haben. Also man kann sagen, 50 Jahre Unterberger, ein voller Erfolg mit Höhen und Tiefen, was halt auch dazugehört. Aber du darfst wirklich sehr, sehr stolz sein. Wir sind auch stolz, dass wir bereits einen Florian schon im Podcast herum gehabt haben. Heute der Senior Fritz Unterberger, wirklich, ich glaube auch ganz Kufstein darf stolz sein, dass wir...
Muss ich jetzt unterbrechen. Ja. Kufstein ist allein, ich glaube, dass wir doch tirolweit tätig sind. Und wir haben ja doch etwas erreicht, dass wir jetzt die Gebiete, also wenn Tirol tätig, wir sind nach Vorarlberg gegangen, wir sind in Salzburg, wir sind in Bayern, wir sind doch flächendeckend. Und was ich auch sagen muss, im Immobilienbereich haben wir ja doch österreichweit Sachen, die was man zum Teil nicht weiß. Mhm. Wir haben in Wien einige Sachen gemacht.
Ja.
Und das haben wir nie in die... Weil eins brauchen wir nicht. Selbstbeweihung brauchen wir nicht. Wir gehen also aber und dann handeln und brauchen nicht unbedingt, dass wir sagen müssen, dass wir fleißig sind, möchte ich schon sagen.
Ja.
Aber was wir nicht haben, wir brauchen es nicht beweisen nach außen hin.
Ja, nein, habt ihr es definitiv nicht nötig. Und aber wie du richtig sagst, nicht nur die Stadt Kufstein darf stolz sein, sondern eigentlich das ganze Land, weil solche Unternehmer sind selten. Ihr seid Vorbilder, die ganze Familie und auch für mich. Und ich gehe heute wieder mit einer ganz frischen Motivation in den Arbeitstag später. Und ja, du hast mich echt mit positiver Energie geladen. Es war halt ein sehr tolles Gespräch für mich. Und deswegen freut mich dieser Podcast auch so, weil ich da immer mit tollen Persönlichkeiten zusammensitze. Und ich habe teilweise jetzt unter dem Gespräch schon Gänsehaut gekriegt und ja, es erfüllt mich auch mit Stolz, dass solche tolle Persönlichkeiten wie du sich auch die Zeit nehmen und da diese Zuhörer mir was dazu.
Man muss
dazu
auch sagen, wenn man da rumsitzt, dann merkt man, dass das Leben auch was anderes bieten kann und das ist wirklich toll. Darum, ich bin gerne gekommen und habe mich gefreut für die Einladung.
Vielen, vielen Dank, Fritz. Es war sehr aufschlussreich. Danke für deine Offenheit. Und ich wünsche dir noch ganz viele gesunde Jahre. Genieß es mit deinen Enkelkindern, mit deinen Kindern, mit deiner Frau. Du wirst sicher noch des Öfteren in der Firma vorbeischauen und den Erfolg weiterhin begleiten. Ich wünsche euch auch noch weitere tolle 50 Jahre in der Firma oder 150 Jahre. Soll so weitergehen. Viel Erfolg. Und vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Ich sage danke.
Vielen Dank, Fritz.
Sehr schön.